Der Predigtext für diesen Karfreitag, den wir unter den besonderen Umständen der Corona-Krise miteinander feiern, steht in 2. Korinther 5, Vers 19 bis 21. Dort schreibt der Apostel Paulus: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Amen. Liebe Gemeinde, ein Wort prägt unseren Abschnitt für den heutigen Karfreitag. Es ist das Wort Versöhnung. Im Hebräischen heißt das Kippur, was manchem von uns vielleicht bekannt vorkommt. Denn es gibt den höchsten jüdischen Feiertag im Herbst, den Versöhnungstag, den Yom Kippur, den einzigen Tag im Jahr, an dem der Hohepriester das Allerheiligste des Tempels betrat. Es gab aber auch den Yom Kippur-Krieg, ein Überfall auf Israel, als die Nachbarn diesen mit Fasten verbundenen hohen und für eine militärische Mobilmachung völlig ungeeigneten jüdischen Feiertag ausnützten zu einem Überraschungskrieg. So führt uns das Wort selbst auch zum Gegenteil, zur ganzen Unversöhnlichkeit in dieser Welt. Und diese Unversöhnlichkeit hat viele Gesichter. Da ist der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens mit 700 Mitarbeitern, bienenfleißig und sehr geschickt. Seine Mails kommen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Bei seinem Chef ist er beliebt, nur bei den Mitarbeitern nicht. Er kann gnadenlos austeilen und von sich selber ist er bis zur Arroganz überzeugt. Der Tag kommt, dass seine Millionenvilla bezugsfertig ist, in die er mit seiner Frau einziehen will. Doch kurz davor erklärt ihm seine Frau: Du kannst unten in die Einliegerwohnung einziehen. Ich ziehe mit meinem Freund oben ins Haus. Der Mann rutscht in eine schwere Depression, die ihn schließlich auch seinen Arbeitsplatz kostet. Er kann nicht mehr. Alle Selbstsicherheit, alle Arroganz sind von gestern. Er ist nur noch ein Häufchen Elend. Was ihm hilft, dass er den kennenlernt, der dem Demütigen Gnade gibt. Sein Zerbruch führt dazu, dass er endlich einmal über die wirklich wichtigen Dinge im Leben nachdenkt. Der Unfriede hat, wie gesagt, viele Gesichter. Ein ganz anderes, das mir ein Gemeindeglied zukommen ließ. Es ist das Bekenntnis eines Arztes in Norditalien auf dem Höhepunkt der Corona-Krise dort. Bis vor der Krise, so berichtet er, waren er und seine Kollegen Atheisten. Sie hätten gelernt, dass die Wissenschaft und die Gegenwart Gottes sich gegenseitig ausschließen. Über den Kirchgang seiner Eltern habe er nur gelacht. Aber jetzt sei er kein Arzt mehr, sondern Sortierer am Band, der darüber entscheide, wer leben dürfe und wer zum Sterben aussortiert werde. Doch mitten in der Krise sei ein 75-jähriger Pastor mit ernsthaften Atembeschwerden eingeliefert worden, mit einer Bibel dabei, der den Sterbenden vorlas und ihnen die Hand hielt, der einen Frieden vermittelte, den er als Arzt seither nicht kannte. In all diesen Grenzerfahrungen, in aller Hilflosigkeit und in allem Scheitern habe er und seine Kollegen nun wieder begonnen, Gott um Hilfe zu bitten. Nun sei dieser Pastor gestorben, zum Herrn gegangen, wie der Arzt es jetzt nennt. Und er schließt seinen Bericht damit, dass er trotz allem Leid glücklich sei, zu Gott zurückgekehrt zu sein. Wie gesagt, der Unfriede hat viele Gesichter. Hier ist es die Erfahrung, in das Scheitern eines ganzen Systems mit hineingezogen zu werden und nichts, aber auch nichts machen zu können. Dahinter steckt der, der den Unfrieden schürt. Die Bibel nennt ihn den Fürst dieser Welt, der ein reiches Instrumentarium dafür zur Verfügung hat, der sich immer wieder ein neues Krönlein aufsetzt. Zur Zeit des Coronavirus, was ja bekanntlich Kronenvirus heißt. Das benutzt der Fürst dieser Welt. Wie gesagt, er hat eine unbegrenzte Auswahl, um Unfrieden zu bringen. Und der Mensch ist ihm unterlegen und zum Scheitern verurteilt, wie die Ärzte in Norditalien. Aber es gibt auch den anderen. Am vergangenen Palmsonntag hatten wir es von Maria, die den Friedenskönig salben durfte, den Messias, den Christus, was ja alles Gesalbter heißt und den König aller Könige meint. Der hat das alles Entscheidende dafür getan, um den Unfrieden zu überwinden, beziehungsweise um ihn auch immer wieder zu bekämpfen, und einzudämmen, wo der Fürst dieser Welt sich noch ausbreitet. Deshalb steht jetzt bei unserem zweiten Punkt die Versöhnungstat des Friedenskönigs im Mittelpunkt. Der Friedenskönig, der alle Friedlosigkeit und alle Unversöhnlichkeit dieser Welt auf sich nimmt und dafür blutig am Kreuz stirbt. Die Theologin Dorothee Sölle hat schon vor Jahren sehr spitz gefragt. Und darin sind ihr inzwischen viele gefolgt. Steht Gott auf Blut? Mag er Blut sehen? Warum dieses Opfer am Kreuz von Golgatha notwendig war? Doch wie katastrophal oberflächlich geht das an der Wirklichkeit unserer Welt vorbei? Wie oberflächlich? Möglichst jedes Jahr erzähle ich den Konfirmanden von einem tragischen Ereignis in meiner Heimatgemeinde. Ein Fuhrunternehmer und Kirchengemeinderat war mit seinem Gespann, einem Unimog mit Anhänger, immer zügig unterwegs. Einmal überholte er den Sohn unseres Organisten und Chorleiters. Der Junge geriet zwischen Unimog und Anhänger und wurde tödlich verletzt. Der Vater und der Fuhrunternehmer saßen jeden Sonntag im selben Gottesdienst und mussten sich in die Augen sehen. Wer immer da im Einzelnen schuld war, so etwas kriegt man nicht mit einem Sorry, habe ich nicht so gemeint, aus der Welt. Nein, Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat sein Blut vergossen, das auch nach einer so großen Not Vergebung, Versöhnung möglich ist. Man kann auch die Sicht des Helfers einnehmen, wenn die Not groß ist. Auch dann kommt man zum gleichen Ergebnis. Beim Skiurlaub am Großglockner blieb plötzlich der Sessellift stecken. Die 39-jährige Mutter mit ihren beiden Kindern hing plötzlich zwischen Himmel und Erde. Der Liftbetreiber hatte die Anlage etwas zu früh abgeschaltet. Es war circa 16 Uhr Feierabend. Die Außentemperatur betrug -10 Grad. Der Sessellift schaukelte gut 6 Meter über dem hartgefrorenen Boden. Die Nacht stand bevor. Es hätte keiner von den dreien im Sessellift überlebt. Ein funktionsfähiges Handy hatten sie offensichtlich nicht parat. Doch der Mut der Verzweiflung und die Liebe zu ihren Kindern ließ die Mutter handeln. Sie schnallte die Ski ab, wie gesagt, in 6 Meter Höhe, dann ließ sie sich in die Tiefe fallen. Sie schleppte sich 200 Meter durch den Wald auf die Piste zu. Dort, wo am ehesten Hilfe zu erwarten war, brach sie zusammen. Tatsächlich entdeckte sie eine Pistenraube. Rund eine Stunde nach der Liftabschaltung waren alle drei in Sicherheit. Per Rettungshubschrauber flog man die Mutter nach Klagenfurt, Diagnose Lendenwirbelbruch. Für die Mutter war es überhaupt keine Frage, stehe ich auf Lendenwirbelbruch? Ganz bestimmt nicht. Aber das Verhängnis war so groß und ihre Liebe zu ihren Kindern auch, dass sie dafür einen Lendenwirbelbruch hinnahm. Bei Jesus ist das kein Deut anders. Seine Versöhnungstat, die er aus Liebe zu uns vollbracht hat, hat er in Kauf genommen um unsretwillen. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich möchte drüber schreiben, das Versöhnungsangebot. Paulus schreibt, seither ist das Wort von der Versöhnung unter uns aufgerichtet. Was meint er denn damit? Als Studenten hat man uns immer wieder gesagt, die Bundesschlüsse, die Gott mit uns Menschen in der Bibel schließt, die gehen eigentlich alle ganz einseitig von Gott aus. Bei einem uralten Bundesritual Gottes mit Abraham ist das ganz eindeutig. In 1. Mose 15 werden Opferstücke einander gegenüber zu einer Gasse gelegt. Während nun normalerweise beide Vertragspartner oder Bundespartner gemeinsam durch die Gassen gehen und so den Vertrag schließen, fällt ein tiefer Schlaf auf Abraham und Gott geht allein in Form eines verzehrenden Feuers durch die Gasse und schließt so den Bund ganz einseitig mit Abraham. Noch eindeutiger, dass Gott alles macht, ist es beim Friedensschluss auf Golgatha in unserem Abschnitt. Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Warum ist es so? Warum muss da Gott alles tun? Damit jeder, wirklich jeder, erkennen kann, dass dieser Versöhnungsbund auch für ihn offen steht. Dass da kein einziger ausgeschlossen sein muss. Deshalb tut er alles. Ali, von Haus aus Muslim aus dem Iran, verbrachte von den vergangenen 20 Jahren 14 im Gefängnis. Er hat so ziemlich alles falsch gemacht in seinem Leben, was man sich vorstellen kann. Verurteilt wegen Drogenhandels, wegen bewaffnetem Diebstahl, Entführung, Mord. Da ist zufällig ein Mitgefangener in Sofia in seiner Zelle, der sich vom Besitz einer Bibel verspricht, eher als Flüchtling in den Westen zu kommen. Ansonsten ist ihm seine Bibel egal. Doch Ali, der Schwerverbrecher, bekommt sie in die Hand und liest das Neue Testament, bis er beim Apostel Paulus landet. Dort in Römer 10 bleibt er hängen. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ali kann es nicht fassen. Im Islam, seiner angestammten Religion, ist das ganz anders. Da muss man eine Menge schöner Kühe schlachten, wenn man Vergebung haben will. Und kann sich trotzdem nie sicher sein, wie der Gott des Islams letztendlich über einem entscheidet. Ali liest weiter bis zur letzten Seite der Johannes-Offenbarung. Dann, nachts um 3, weiß er, das ist die Chance meines Lebens. Er weckt die beiden anderen Zelleninsassen, die nicht richtig wissen, wie ihnen geschieht. Wir müssen unsere Sünden bekennen und uns retten. Tatsächlich knien alle drei nieder in Zelle Nummer 10, sagen sich vom Bösen los und bitten Gott im Namen Jesu um Vergebung. Der Friedensvertrag ist gemacht. Das Wort von der Versöhnung ist wirklich für jeden aufgerichtet. Man kann einsteigen. Ein letzter Punkt unter der Überschrift, die Versöhnungsbitte. Eigentlich hatte der Apostel Paulus doch mit dem Versöhnungsangebot seine Predigt schließen können. Der Friedensvertrag zwischen Gott und Mensch steht doch. Alle Bundesverpflichtungen hat Gott selber einseitig erfüllt. Das hat dieser Ali gespürt. Wir müssen den Bundesschluss mit Gott nur noch unterschreiben, dann tritt er in Kraft. Ali und wir kriegen den Frieden mit Gott, auch den Frieden untereinander und das ewige Leben obendrein. Aber Paulus macht noch nicht Schluss. Warum nicht? Was ist der Unterschied zwischen einer Predigt und einer Bitte? Antwort: Eine Predigt kann man sich anhören, interessiert oder gelangweilt, aber dann ist die Predigt irgendwann vorbei. Eine Stellungnahme meinerseits ist nicht notwendig. Ganz anders bei einer Bitte. Sie verlangt nach einer Reaktion, nach einer Antwort. Deshalb schließt Paulus so: So bitten wir nun an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Und Paulus weiß, solche Bitten können Leben retten. Ein junger werdender Vater erzählt: Weil wir beide noch in der Ausbildung sind, haben wir uns zum Schwangerschaftsabbruch entschlossen. Ich entschiedener als meine Freundin. Bei der Klinik angekommen, war sie schon reingegangen, während ich noch nach einem Parkplatz suchte. Da wurde ich von einer jungen Frau angesprochen, die offensichtlich hier vor der Klinik von einem zum anderen ging. Sie bot Hilfen an, das Leben des Kindes zu erhalten. Schließlich sagte sie: Ich flehe dich an, lasst euer Baby leben, mit jedem späteren Lächeln wird es euch dafür danken. Dabei fühlten sich ihre Augen mit Tränen. Mir lief ein Schauer den Rücken herunter. Wie konnte diese Fremde für mein Kind weinen? Ich rannte in die Klinik und holte meine Freundin heraus. Sie strahlte, weil sie es kaum fassen konnte, dass ich meine Meinung geändert hatte. Nun, so erzählt der Vater sinngemäß weiter, ist unser Lukas 3 Monate alt und bei jedem Lächeln muss ich auch an die flehentliche Bitte denken, die unserem Kind das Leben rettete. Bei der Versöhnungsbitte des Apostels Paulus geht es auch um Lebensrettung, um meine Rettung für Zeit und Ewigkeit. Welche Antwort kriegt er und durch ihn Jesus Christus selbst von mir am Karfreitag 2020? Vielleicht können Sie mit mir einstimmen in die Liedstrophe des Passionsliedes von Albert Knapp, das früher auch viel bei der Konfirmation gesungen wurde und das eine Antwort auf die Versöhnungsbitte sein kann. Ich bin dein, sprich du darauf dein Amen. Drücke deinen süßen Jesusnamen brennend in mein Herz hinein. Mit dir alles tun und alles lassen, in dir leben und in dir erblassen. Das sei bis zur letzten Stund unser Wandel, unser Bund. Amen.